Ja, hallo Leute. Heute machen wir eine Podcast-Folge wieder mal auch zusätzlich mit Video. Und zwar deswegen, weil es ein Thema ist, was wir sehr, sehr wichtig finden und das möglichst weit spreaden wollen. Das heißt, wir möchten dafür wahrscheinlich alle unsere Plattformen nutzen und deswegen gibt es dazu auch ein Video und nicht nur eine Podcast-Folge. Und zwar machen wir ein Interview mit Coco Berthmann und sie wird uns einen Einblick geben in ein Thema, über das die meisten Menschen viel zu wenig wissen. Und zwar geht es um das Thema Kinderhandel, Menschenhandel und sexuellen Missbrauch, vor allem an Kindern. Coco ist selber Überlebende von diesen schlimmen Dingen. Sie hat das seit früher Kindheit selber erfahren. Sie war Opfer von sexuellem Missbrauch und Kinderhandel über viele, viele Jahre hinweg, konnte mit 15 Jahren dann fliehen. Das ist mittlerweile circa 10 Jahre her. Und sie ist wirklich, wir haben beide schon, du weniger, ich noch mehr, viele Stunden mit ihr gesprochen, geschrieben, telefoniert. Sie ist ursprünglich Deutsche, lebt aber, ja, glaube jetzt auch schon seit 10 Jahren fast in Amerika. Wir haben telefoniert und das Krasse ist, wie inspirierend, wie positiv, wie selbstbewusst, lebensfroh, stark sie ist. Und das werdet ihr gleich alle noch sehen und hören. Und sie setzt sich mittlerweile gegen Kinderhandel und sexuellen Missbrauch an Kindern, Menschenhandel ein. Was sie alles macht, wird sie uns erzählen und vieles mehr auch noch. Von ihrer persönlichen Geschichte kann sie nicht mehr preisgeben als das, was ich eben erzählt habe. Das liegt daran, das ist aus Sicherheitsgründen für sie, weil die Täter noch auf freiem Fuß sind.
Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris Halb 12 und Joyce Ill.
Ja, hallo Coco. Wir haben heute einen ganz besonderen, tollen Gast hier. Bei dir ist es früh morgens, bei uns ist es abends gerade.
Hier ist 10 Uhr morgens.
Ja, bist du eher Eule oder, also bist du eher Frühaufsteher oder Langschläfer?
Ich muss früh aufstehen, ich würde gerne länger schlafen.
Ah, okay. Na gut. Wir haben heute ein sehr ernstes Thema, aber wie man schon hört, mit einer sehr lebensfrohen, selbstbewussten Frau. Und ja, Coco, ich habe in der Einleitung ja schon ein bisschen was erzählt über dich, aber vielleicht magst du dich selber auch noch mal kurz unseren Zuhörern vorstellen und Zuschauern.
Ja, gerne. Also, mein Name ist Coco Berthmann, ich bin 26 Jahre alt, jung.
Jung.
Ich bin Studentin hier in den USA, ich studiere und bekomme, da geht schon das Englisch los. Ich studiere, um Anwältin zu werden für internationales Menschenrecht, um Menschenhandel zu bekämpfen. Ich bin Überlebende von Menschenhandel, bin vor über 10 Jahren moderner Sklaverei, Sexsklaverei entkommen, im Alter von 15 Jahren. Und seitdem bin ich auf der Welt unterwegs, um Menschenhandel und moderne Sklaverei zu bekämpfen.
Ich wollte dazu sagen, dass wir halt deine persönliche Geschichte halt kennen, aber du die halt aus Sicherheitsgründen halt nicht jetzt hier nicht näher erläutern möchtest, aber wir in dem Sinne verbürgen uns dafür, dass das jetzt kein ausgedachter Kram ist, wenn man so will.
Ja, ich habe dich ja gesehen im Interview mit einer Freundin von mir, mit der Malenz, und fand das so cool, weil du eben so eine krasse Background-Geschichte hast, aber du wirkst so positiv und ich habe gesagt, ich muss mit der Coco ein Interview machen, habe dich dann einfach über Instagram angeschrieben, weil ich das so besonders fand, wie stark du bist mit all deiner Vergangenheit und das ist so inspirierend, glaube ich, für so, so viele Menschen da draußen und deswegen habe ich gesagt, da möchten wir auch noch ein paar mehr Leute inspirieren mit deiner Geschichte und auch vor allem mit deiner heutigen Geschichte, was du jetzt so die letzten Jahre auch gemacht hast, wie du dein Trauma überwunden hast, was du gerade schon erwähnt hast, auch welche Arbeit du jetzt gerade leistest und so. Chris, womit fangen wir an?
Mit welcher Frage fangen wir an? Ja, sollen wir mal auf deine Liste gucken.
Auf meine Liste? Ja. Die ist lang. Wir werden die wahrscheinlich heute nicht durcharbeiten können. Wir haben viele, viele Fragen.
Vielleicht skizzierst du mal so ein bisschen das Problem des Menschenhandels, Kinderhandels, Sexsklaverei irgendwie. Ich denke, für viele Leute ist das ein Thema, wo sie sich noch nie Gedanken darüber gemacht haben oder auch gar nicht darüber denken würden, dass sowas irgendwie existiert in dieser, sagen wir mal, zivilisierten Gesellschaft.
Und vor allem, wie groß das Thema ja auch ist, das ehrlich gesagt wusste ich das auch nicht, bevor du mir das dann erzählt hast. Wir haben ja auch sehr lange telefoniert, nachdem ich dich angeschrieben hatte.
Genau, gib uns einfach mal so ein paar, in Anführungszeichen, Insights in
gerne. Auf jeden Fall danke für die Möglichkeit. Ne? Da freue ich mich echt, dass Leute involviert werden möchten. Also dadurch, dass ich Überlebende bin und viel gesehen habe in meiner Vergangenheit und das, was ich überleben musste, und mit den Organisationen, denen ich jetzt arbeite, es gibt echt sehr herzzerbrechende Statistiken. Menschenhandel und Sklaverei, wir haben heutzutage mehr Sklaven als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. In 2018 hat das globale Sklavereiindex über 40 Millionen Menschen als Opfer geschätzt weltweit, und die Hauptstädte der Sklaverei sind wirklich nicht in irgendwelchen Entwicklungsländern, sind in Industrieländern, in wirklich sehr entwickelten Ländern. Mein Menschenhandel und mein Missbrauch ist alles in Deutschland passiert. Und dadurch, in den Filmen, es gibt viele Filme, die ein bisschen darüber sprechen, zum Beispiel Taken, und sie sprechen immer davon, dass Menschenhandel nur dann passiert, wenn du entführt wirst und dann um die Welt geschifft wirst. Und das tatsächlich eher die seltensten Fälle sind. Menschenhandel passiert viel, viel öfter vor unseren Augen, ohne dass wir wissen, was wir sehen und was wir uns eigentlich ansehen. Also über 40 Millionen Menschen weltweit sind betroffen. Jährlich 1,4 Millionen Kinder. Das Durchschnittsalter eines Menschenhandelsopfers ist zwischen 12 und 14 Jahren. Und Leute, die die Kinder für Sex kaufen, sind wirklich normale, in Anführungszeichen, Leute, Banker, Anwälte, Polizisten, Lehrer, Ärzte, also wirklich von jeder Klasse gibt es Kunden. Und es passiert wirklich vor unseren Augen in den Nachbarschaften. Und wie gesagt, die Hauptstädte sind Industrieländer. Es wird gesagt, dass die USA die Hauptstadt ist und dann danach direkt Europa folgt. Und Länder wie Deutschland und Frankreich und die Niederlanden.
Das sind wie kommen die Kunden in Anführungszeichen eigentlich dann daran? Oder wo ist da der Marktplatz und wie... Wie finden die sich da?
Ganz viel wird im Darknet gehandelt, also im dunklen Netzwerken. Hm. Und dann allerdings auch von Person zu Person. Ich habe das Glück, mit echt super Organisationen hier zu arbeiten, mit dem FBI, und ich kriege da ganz viel Insiders, und ich lerne auch ganz viel, weil jede Geschichte ist anders, ne? Kinderhandel ist anders als Erwachsenenhandel. Und ich, selbst als Überlebende, und wo ich schon so viel Erfahrung habe, ich lerne immer, jeden Tag immer noch mehr. Und ganz viel ist halt wirklich entweder in dunklen Netzwerken oder tatsächlich von Person zu Person und Kontakte, die sich dann aufbauen.
Sind das dann auch oft so generationsüberschreitende Sachen, dass wenn die Eltern... diesen sexuellen Missbrauch erlebt haben, dass sie das dann auch an ihrem Kind irgendwie ausüben und dass das so ein Teufelskreis ist, der halt irgendwann an irgendeiner Stelle mal durchbrochen werden muss?
Genau. Also im Englischen gibt es das Wort, ich weiß es nicht ganz genau, was das Fachwort in Deutsch ist. Allerdings ist es transgenerational trauma. Also das Trauma wird über Generationen weitergegeben, weil dieses Traumazyklus so erlernt wurde, dass das auch wirklich nur dann der nächsten Generation beigebracht wird. Und es ist tatsächlich wirklich sehr hart, da durchzubrechen. Ich hatte wirklich das Glück und den Segen, wirklich da durchzubrechen. Und für mich war das Bildung und Menschen, die ich getroffen habe, Und normalerweise, ne, ich sollte heute hier nicht sitzen. Ich sollte entweder Prostituierte sein oder drogenabhängig oder obdachlos oder tatsächlich wirklich schon tot vor Jahren.
Weil das den meisten Opfern passiert, ja?
Genau. Im Menschenhandel sagt man, das Durchschnittsalter von einem Opfer zu sterben ist 21.
Wow.
Und ja, also ich kann, und ich sehe das auch mit den Leuten, die wir hier arbeiten. Ich gehe manchmal mit einer Organisation auf Missionen, wo wir mit Polizei oder anderen Law Enforcements dann Hilfemissionen und Rettungsmissionen abwickeln für Menschenhandelsopfer. Und tatsächlich, wenn man dann die Geschichten hört von den Opfern, es muss nicht immer nur Menschenhandel in der Vergangenheit der Familie gewesen sein, aber Missbrauch und Gewalt, das sind alles Sachen, die da Risikofaktoren sind, dass man eher Opfer wird zum Menschenhandel. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass wirklich jeder Opfer zum Menschenhandel werden kann. Oftmals haben Menschen, die das denken, dass du musst entweder entführt werden oder du musst schon drogenabhängig sein oder du musst schon in den Kreisen sein, um überhaupt Menschenhandelsopfer zu werden. Und das ist tatsächlich nicht der Fall. Wir sehen gerade ganz, ganz oft durch soziale Netzwerke werden junge Teenager getargetet. Schon eine Weile bis, als ich in Deutschland war. Ja,
kein Problem.
Jedenfalls, die Menschenhändler sind oftmals super intelligent Narzissten und die wissen ganz genau, wie sie junge Kinder und Teenager über soziale Netzwerke manipulieren können.
Hast du da irgendwelche Beispiele oder sowas?
Genau, momentan habe ich eine gute Freundin, die habe ich jetzt vor kurzem kennengelernt, die ist Überlebende und sie war Menschenhandelsopfer für 3 Jahre und sie wurde Opfer durch eine soziale Netzwerke. Sie wurde angeschrieben von einem Kerl, von wegen, ach, du bist ja so süß und haben dann angefangen zu schreiben und man nennt diesen Style vom Menschenhandel Romeo Style. Und der Menschenhändler gibt sich dann aus als fester Freund oder Verehrer und versucht dann, die Teenager dann zu manipulieren, um den Finger zu wickeln. Und das ist passiert alles über eine Weile und nicht von jetzt auf gleich. Das heißt, über Wochen werden dann die Opfer manipuliert. Sie wurde manipuliert, dann nach ein paar Wochen hat er gesagt, komm, darf ich deine Handynummer haben? Dann haben sie angefangen zu texten, anstatt über soziale Netzwerke. Dann nach einer Weile hat er dann gesagt, lass uns doch treffen, ich würde dich so gern sehen. Und dann haben sie sich in einer Shopping Mall getroffen und er hat dann angefangen, ganz viele Geschenke ihr zu kaufen und teure Schuhe und teure Taschen und wirklich dieses, man nennt das hier Luring und Grooming. Und dann nach einer Weile sagt er dann, ja, ich bin ein fester Freund und. Und dann nach Wochen sagt dann der Freund, guck, ich habe so viel Geld jetzt für dich ausgegeben, du musst jetzt für mich mal ein bisschen Geld machen. Und wenn das Opfer dann Nein sagt, dann fängt dann an, die Gewalt loszugehen. Ne? Man wird geschlagen oder wenn man dann nicht hört. Und über diese wochenlange Manipulation wurde das Opfer oder wurde sie dann auch emotional abhängig gemacht, finanziell abhängig gemacht, von ihren eigenen sozialen Umkreisen total weggezogen. Und
wie alt waren Opfer und Täter?
Sie?
Ja, sie und der Typ?
Sie war 14 und er war 32.
Ach, krass.
Mhm.
Das heißt, er hat auch sein echtes Alter da genannt?
Nee, das hat sie dann im Nachhinein rausgefunden. Er hat zu ihr gesagt, dass er, ich glaube, 26 war.
Ja, okay.
Und das war dann wirklich über Wochen und sie wurde dann für 3 Jahre lang versklavt und durfte dann ihre Familie nicht sehen, musste ihre ganzen Netzwerke löschen und durfte kein Handy mehr haben. Und dann über Wochen und Monate und Jahre wurde sie 10 bis 50 Mal am Tag vergewaltigt.
Heftig. Und das heißt, das ist ja noch nicht so lange her, die ist jetzt ja immer noch relativ jung, ne?
Ja, also sie ist vor 2 Jahren entkommen. Nach einer Weile, sie hat mir erzählt, dass nach einer Weile ihr Menschenhändler oder auch called the pimp, nach einer Weile hat er dann ihr mehr Freiheiten gegeben. Das heißt, wenn sie ihren Quote gemacht hat über die Woche, das heißt, wenn sie mindestens $700 eingebracht hat, von dem sie natürlich überhaupt nichts gesehen hat, dann hatte sie mehr Freiheiten. Und an einem Tag hat er dann auch gesagt, okay, du hast deinen Quote gemacht, du kannst, hier ist ein bisschen Geld, geh mal deine Fingernägel fertig, ne, schön machen. Und dann an dem Tag ist sie, sie hatte mir erzählt, 2 Wochen vorher waren sie beim Arzt, weil er dann regulär natürlich auch die Mädels, die für ihn oder die er versklavt hat, dann auch zum Arzt gebracht hat, um zu sehen, dass sie auch alle gesund sind, keine Geschlechtskrankheiten hat. Und sie hatte dann bei dem Arzt eine kleine Broschüre gefunden, die dann über Menschenhandel spricht. Und sie hat mir erzählt, dass die Krankenschwester dann sie angeguckt hat und meinte, brauchst du Hilfe? Und sie war halt sehr nervös und meinte, nee.
Er war ja da auch, ne?
Genau, das ist nämlich auch eine Strategie, die Last, also du bist immer so kontrolliert und unter so viel Beobachtung, vor allem in solchen Szenarien, sie konnte gar nichts sagen und die antworten dann immer und sie hat dann auch gesagt, nee, alles ist gut und dann allerdings 2 Wochen später hat er dann ihr gesagt, no, du kannst jetzt deine Nägel machen, geh mal zum Salon und dann, das war ihr, wo sie gesagt hat, okay, ich muss weg und dann, sie hat dort dann angerufen und ist dann in ein Safe House. Und ist dann entkommen und ist nicht mehr zurück zum Trafficker gekommen.
Und was war denn mit ihren Eltern, habe ich mich gerade gefragt, wenn die ja noch minderjährig war. Die müssen ja eigentlich nach der...
Genau. Sie durfte ein bisschen Kontakt haben, allerdings nicht mehr wie gewohnt, um Ruhe zu halten. Und sie musste ihnen, den Eltern erzählen, dass sie jetzt mit dem Freund lebt und alles ist super und die haben ihn auch kennengelernt. Und es war eine Manipulation vom ganzen sozialen Netzwerken. Ich habe auch noch andere Geschichten, die ganz anders abgelaufen sind. Aber in dem Fall war das jetzt so, dass sie ab und zu noch mit den Eltern Kontakt haben durfte, damit halt keine Vermisstenmeldung rausgeht. Und die Eltern allerdings auch nichts hinterfragt haben, weil von dem, was ich gelernt habe, was er mir erzählt hat, da halt auch Trauma in der Familie war, Gewalt und Missbrauch und ja, das dann halt dazu geführt hat, dass die Eltern dann auch nichts wirklich gemerkt haben.
Konnte der Freund, also der Freund in Anführungszeichen, aber gegenüber den Eltern sich aber trotzdem gut verkaufen? Oder
der war wahrscheinlich auch so ein
anders Narzisst, die Frage gestellt, ne? Hätte man das. Also hat er gut seinen wahren Charakter da gut verborgen und hat eine gute Maske getragen, die gar nicht
manipulieren,
so, genau, die gar nicht so leicht da runterzureißen war? Oder war das jetzt, also, dass sie im Nachhinein sagt, okay, das hätte ich eigentlich vielleicht ein bisschen erkennen können?
Ich war nicht da. Also ich kann jetzt nichts davon sagen. Ich konnte ihn natürlich selber nicht beobachten. Von dem, was sie mir erzählt hat, war er der typische Narzisst und Missbraucher. Nach draußen schien er wirklich sehr etabliert, sehr, sehr nett, freundlich, sehr manipulativ. Und was wir auch hier beobachten, dass das ein typisches Muster genau ist von den Menschenhändlern und Missbrauchern und ja. Allerdings habe ich auch eine andere Freundin, sie ist auch sehr offen mit ihrer Geschichte und sie erzählt die auch, ihr Name ist Cindy. Und sie ist von Costa Rica und ihre beste Freundin hat sie verkauft. Und sie hat mir erzählt, sie war in Costa Rica und ihre beste Freundin war in den USA schon und sie kannten sich von Costa Rica und sie, ihre beste Freundin hat sie angeschrieben und meinte, hey, ich habe einen Nanny-Job für dich, falls du herkommen möchtest und in den USA leben willst, das Leben hier ist ein bisschen besser als in Costa Rica. Und Cindy meinte dann auch, ja, total gerne, hat dann auch die Info bekommen und hat ihre 2 Kinder in Costa Rica zurückgelassen, um hier als Nanny zu kommen, um Geld zu verdienen, um das ihren Kindern zu schicken. Ist dann hier eingeflogen, wurde von ihrer besten Freundin am Flughafen abgeholt, dann in ein Haus gebracht. Lange Geschichte, ihr Reisepass wurde weggenommen und für die nächsten 6 Jahre wurde sie versklavt. Dann, sie wurde verprügelt, sie musste dann auch als Sexsklavin arbeiten. Sie wurde in dem Haus eingesperrt. Also eine ganz andere, ein ganz anderes Muster von der anderen Geschichte, wo das eher sehr emotionales Manipulation war und emotionale Gewalt, warum das Opfer nicht weggehen konnte. Und mit Cindy war das dann wirklich auch sehr physische Gewalt und auch Einsperren, wo sie dann nicht weg konnte. Und auch ganz, ganz schrecklich, wo zum Beispiel sie mir erzählt hat, dass selbst wenn sie ihre Tage hatte oder ihre Periode hatte, sie durfte keine Pause machen. Ihr Trafficker, ihr Menschenhändler war im Übrigen eine Frau und nicht ihr Mann, das auch ganz oft vorkommt. Wenn sie ihre Tage hatte, hat ihr Menschenhändlerin ihr einfach einen Schwamm gegeben, meinte, steck das bitte hoch und weiter geht's. Und also ganz, ganz schlimme Tortur und Gewalt, die ich leben musste. Und ihr Menschenhändlerin wurde dann tatsächlich auch verurteilt, allerdings nur für 36 Monate im Gefängnis. Und sie hat, ich glaube, es waren 8 oder 9 Frauen versklavt.
Die Freundin von ihr, also die ehemalige Freundin, war die da selber, ist die selber dazu erpresst worden, das zu machen? Oder?
Sie wurde getrafficked und dann wurde sie dazu gezwungen, weitere Mädels zu bringen. Ansonsten konnte sie nicht raus. Um rauszukommen aus ihrer Situation, hat der Mensch dann gesagt, okay, wenn du mir Mädels bringst, kannst du gehen. Hm. Und also ganz, ganz schlimme Situation.
Sind die Täter sind tendenziell mehr männlich, ne? Also obwohl du zwar eben gesagt hast, sie sind auch Frauen, also aber oder wie ist das Verhältnis da?
Man sagt 60% Männer, 40% Frauen.
Aber also, finde ich aber krass viel, weil eigentlich Frauen haben ja einfach anderes Gewaltpotenzial.
Aber es ist ja natürlich ein Unterschied, wenn du sagst, das sind Frauen, denen dasselbe auch halt passiert ist.
Ja, das wird wahrscheinlich der Grund sein.
Weil bei den Männern ist die Frage, wie vielen davon ist es selbst passiert und deswegen machen sie das.
Und bei den Opfern, wie ist da die Verteilung zwischen
Bei den Opfern, ich weiß, bei Kindern, also unter 18, sind es 47% Mädchen und 43% Jungs, also es ist quasi halb-halb. Und bei Erwachsenen,
ich weiß nicht, ich meine wahrscheinlich, ne? Du hast jetzt 47 und 43 gesagt. Du meinst wahrscheinlich 47
und 53 Mädchen. 47 Jungs und 53 Mädchen, danke. Okay. Also ein bisschen mehr Mädchen, allerdings ist es sehr, sehr nah. Und bei den Erwachsenen bin ich mir gerade nicht mehr ganz genau sicher. Die Mehrzahl sind Frauen, von denen man weiß, die verkauft werden. Allerdings haben wir ganz, ganz viele Opfer auch in der LGBTQ-Community. Gates, die versklavt werden. Und da die Dunkelziffer sind so hoch, da weiß man das noch nicht, weil Opfer nicht so sehr rauskommen und ihre Geschichte erzählen wie Frauen. Das heißt, ich kann da nicht genau sagen. Momentan wird vermutet, dass es dort doch mehr Frauen sind als Männer. Allerdings darf man nicht vergessen, es ist doch eine große Anzahl Männer, die auch versklavt werden.
Hat das jetzt, weil du die Beispiele, die du genannt hast und auch deine eigene Geschichte, da geht es ja dann immer um Sex irgendwie, also Sexsklaverei. Aber das gibt doch auch noch andere Motive, oder? Und wie ist da, oder was ist das Hauptding, ist wahrscheinlich Sex, aber was sind die anderen Sachen?
Also Menschenhandel kommt in verschiedenen Formen. Es kommt in Forced Labor, also gezwungene Arbeit, Schwarzarbeit, das ganz, ganz oft auch in Europa passiert, vor allem mit den Flüchtlingen, die vor einiger Zeit gekommen sind, wo ja die Bevölkerung sich ja beschwert, die arbeiten alle schwarz. Ganz oft werden die unter falschen Versprechungen reingenommen und dann erzwungene Arbeit und dann nicht den Gehalt kriegen, den sie brauchen oder verdienen oder überhaupt ein Gehalt bekommen. Dann gibt es die Sexsklaverei, es gibt Organ Harvesting, also ganz oft in Asien werden Opfer zum Menschenhandel für Organhandel auf dem Schwarzmarkt. Und dann gibt es Kinderhandel, es gibt den Schwarzmarkt von Adoption. Ja, das sind so die Hauptfächer. Und dann die größten sind die erzwungene Arbeit und Sexsklaverei.
Ich hatte mir am Anfang noch ein paar Fragen aufgeschrieben. Du hast ja ganz zu Anfang gesagt, die Sklaverei oder der Menschenhandel ist jetzt größer als früher. Woran liegt es?
Wir haben hier ein paar Vermutungen, vor allem Medien. Die Medien sind ein ganz großer Anteil, warum die Sklaverei sich so verbreitet. Es ist der lukrativste Crime, den es gibt. Letztes Jahr waren die Nummern für 53 Billionen Dollar weltweit werden in der Sexsklaverei gemacht und Menschen
haben
gemacht.
Also Billions, ne, meinst du? Also ja, das in Deutschland ja. Milliarden, ja.
Okay, danke. Okay. Ja. Das heißt, man verdient mehr Geld mit einem Menschen, weil du einen Menschen öfter verkaufen kannst als eine Waffe oder Drogen. Drogen kannst du nur einmal verkaufen und Menschen kannst du mehrere Male am Tag verkaufen. Und dann auch die ganze Sexualisierung in den Medien führt dazu, dass Menschen tendieren, mehr und mehr zu wollen. Man sieht das in den Tätern, dass sie ganz oft angefangen haben mit einer Abhängigkeit zur Pornografie und dass diese Abhängigkeit macht ganz viel im Gehirn und wo auch immer du abhängig bist, das löst Glückshormone in deinem Gehirn aus und allerdings wird dein Gehirn auch irgendwann stimuliert. Das heißt, du brauchst immer ein bisschen mehr, um diesen Kick zu kriegen. Das heißt, irgendwann ist der normale Softporno nicht mehr nur gut genug, dann geht es zum Hardcore und dann ist das nicht mehr gut genug und dann geht es dann zum Kinderporno und dann ist das auch nicht mehr gut genug und dann geht es dann halt auch zum Menschen und ganz oft dann Menschenhandel, weil ganz viele Prostituierte, die zur Außenwelt aussehen wie Prostituierte, tatsächlich nicht freiwillig Prostituierte sind. Hier in den USA ist es ja generell illegal und wir haben hier das Gesetz, dass jeder, der unter 18 in der Prostitution ist, automatisch als Kindeshandelsopfer getitelt wird, weil hier das illegal ist, auch mit Minern, also unter 18-Jährigen, irgendwie intim zu sein, wenn man schon über 18 ist. Und in Europa ist das ganz oft, wo die osteuropäischen Länder, da ganz viel sehen wir ganz viel Gewalt und ganz viel Menschenhandel und organisierte Kriminalität, die dann wirklich dann auch in Deutschland arbeitet und auch Deutsche, die in Deutschland arbeiten, in diesem organisierten Kriminalität. Und das ist so ein ist ganz, ganz präsent und
krass. Also kann ich mir, es ist total logisch, diese ganzen Zusammenhänge, aber man hat da einfach so, vielleicht noch nicht so drüber nachgedacht halt. Ne? Aber wenn du das so erzählst, ich muss dann auch dran denken, dass auch bei den ganzen Pornos geht es ja immer in Richtung ganz jung aussehende, hübsche Frauen. Oder gibt es ja immer, oder das dann auch so Teen-Pornos oder so. Und wann, also wo ist Teenager ist ja eigentlich auch schon ein Begriff für jemand, der unter 18 ist und die sehen ja dann teilweise auch aus wie Kinder und dass das dann sich in so eine Richtung bewegt, das kann ich mir schon auch sehr gut vorstellen.
Aber trotzdem erklärt das ja nicht alles, weil Pornos ja mehr von Männern geguckt werden und diese sexuelle Komponente ist ein... Aha. Aber also, ich meine, das habe ich für unser Buch, meine ich, gegoogelt und da war 80% des Traffics, des Pornotraffics war von Männern, das habe ich noch so im Kopf.
Ja, allerdings haben wir hier auch ganz viele Frauen, die Pornografie sehen. Ich weiß nicht, wie die Nummern hier sind gerade. Ich arbeite gerade mit einer Organisation, die Pornografie versucht zu bekämpfen und zu beenden und illegal hier zu machen, weil das ganz viel Pornografie auch gefilmt wird in Menschenhandelsszenarien. Also ganz viele Videos und Filme, die produziert werden, sind produziert worden mit Menschenhandelsopfern, die nicht freiwillig und nicht ganz freiwillig. Und vor kurzem hatten wir hier ein Statement, das war ein großer Skandal. Pornhub ist eine große Pornoindustrie hier, die eine Stellungnahme gegeben haben, dass sie keine Garantie geben können, dass alle ihre Videos unter freiwilliger Situation gedreht worden sind. Und das finde ich schon krass, dass das immer noch legal dann gezeigt werden kann und operiert werden kann.
dann kannst du eigentlich gar, also dann könnte man gar keine Pornos gucken, weil man nie die Sicherheit hätte, dass die freiwillig passieren, ne? Weil auch keine Plattform dafür garantieren kann als seriös. Dann hatte ich mir hier eben noch aufgeschrieben, du hattest anfangs auch gesagt, dass der, man denkt immer beim Menschenhandel daran, dass Leute verschifft werden oder wie du jetzt da von der Freundin auch erzählt hast, die dann da der Costa Rica Freundin, genau. Aber dann hast du gesagt, dass der größte Anteil gar nicht so passiert. Das heißt, wie passiert der dann in der eigenen Familie oder wie kann man sich das dann vorstellen?
Also das Entführen ist wirklich der mit der seltenste Falle. Die meisten Fälle sind das Grooming, ne, wo dann der Kerl dann erzählt, oh, ich bin dein Freund. Das war, was ich jetzt
in zwei Zeilen. Ja, genau.
Das ist der häufigste Fall. Das funktioniert aber dann immer nur, der Typ ist älter und das in Anführungszeichen naive kleine Mädchen, oder gibt es das auch andersrum? Das kann ich mir schwerer vorstellen, dass der 14-jährige Junge dann eine 30-jährige.
Es gibt wirklich alle Szenarien. Wenn es um Menschenhandel geht, da bitte ich immer das Publikum immer daran, erstmal das komplette Vordenken auszuwaschen. Und es gibt wirklich alle Szenarien, was wir und ich mir selbst noch nicht mehr vorstellen kann. Also es gibt wirklich alle möglichen Szenarien. Es gibt keine 1:1 Situation. Jede Situation ist ein bisschen anders. Und es gibt wirklich auch die alten Frauen, älteren Frauen, die junge Teenager-Jungs anschreiben oder groomen. Also es gibt wirklich jede Situation, die du dir nicht vorstellen kannst. Jetzt habe ich die Frage vorher vergessen.
Genau, das war so ein bisschen, wenn man Menschenhandel nicht so sieht, dass Leute entführt werden. Wo passiert das sonst? Jetzt hast du ja schon gesagt, dass eben dieses Beispiel
The Romeo Style.
Style, genau.
Und dann Kinderhandel wird ganz oft in Familial Trafficking gesehen. Also Kinder werden in den eigenen Familien verhandelt und verkauft. Das sehen wir hier ganz oft, vor allem in Familien, die dann tatsächlich auch ihren Traumazyklus haben. In südamerikanischen Ländern sehen wir das ganz oft, dass ein Familienmitglied ein Kind verkauft. Also das sind die meisten Fälle zwischen dem Grooming und Familial Trafficking, vor allem in jüngeren Kindern.
Und dann ist es dann so, dass die Familien teilweise die Kinder wirklich wegverkaufen, dass die Kinder dann weggehen oder dass die auch in der eigenen Familie bleiben. Das gibt es wahrscheinlich beides, ne?
Genau, beides. Ich weiß jetzt nicht, was die Zahlen sind. Ich höre Geschichten allerdings von der gleichen Anzahl, wo Kinder dann weggegeben werden oder wo Kinder in den eigenen vier Wänden verkauft werden.
Ich glaube, sonst hatte ich hier jetzt nichts mehr von eben, aber du hast auch das Thema Narzissmus, hast du ja auch schon angesprochen. Da hatten wir ja auch nochmal vorher drüber geschrieben, weil wir uns ja alle drei dann mit dem Thema schon sehr auseinandergesetzt haben. Ist auch ein kleiner Teil in unserem Buch. Das wollte ich dir übrigens noch schicken, ne?
Oh,
ja, gerne. Ach, hatte ich noch gar nicht gesagt, ja, genau.
Gibt es da eigentlich so eine Statistik, wie viel Prozent der Täter Narzissten sind oder so?
Oh, ich denke mal 100%.
Okay. Anteil von, also das ist schon das durchgehende...
Obwohl, außer jetzt diese Leute, die dann vielleicht sehr, wie diese Freundin, die dann, um rauszukommen, wieder andere reinziehen musste und so, ne?
Ja und nein, also... wenn ich davon erzähle, dass einige dann drin bleiben, um ihre eigene Haut zu retten, denk nicht an ein Hollywood-Szenario, wo sie dann wirklich sagen, ich muss das jetzt, und natürlich ist das ganz, ganz schrecklich, aber auch ganz viele Frauen, die dann drin bleiben, nicht alle, manche sind tatsächlich wirklich sehr verzweifelt, aber manche sind dann in diesem Traumazyklus und Tätermuster dann auch drin, durch das Trauma, das sie erlebt haben. Was ein Coping-Mechanismus vom Trauma ist, ein Überlebungsmechanismus, um Trauma zu überkommen. Und allerdings wirklich auch die Personen dann teilweise narzisstische Züge haben, was natürlich auch ein Überlebungsmuster sein kann für Trauma. Deswegen ist es ist ganz, ganz kompliziert und komplex, wenn es darum geht, Täter zu verstehen. Ich studiere gerade und bekomme ein zusätzliches Diplom in forensischer Psychologie, um da mehr zu machen, und in Neurologie, weil da ganz viel im Gehirn passiert. Da hatten Joy und ich auch drüber gesprochen mit unserem Telefonat. Es ist ganz kompliziert. Es gibt da kein Formular, das auf alle gilt. Ne? Jede Situation ist anders. Und deswegen allerdings, ja, vor allem in den Romeo-Style Grooming, die Täter zeigen in den hauptsächlichen Fällen immer irgendwelche narzisstischen Züge oder sind komplett durch und durch Narzisst.
Weil anders würden sie es wahrscheinlich gar nicht hinkriegen, weil Narzissten können ja, wie du eben schon gesagt hast, sehr gut Menschen manipulieren, und nur so kriegen die das Opfer ja dann quasi da reingezogen.
Naja, und sie dürfen ja kein Gefühl, kein Mitgefühl für das Opfer haben. Das, ne? Und auch, dass er dieses Psychopathending. Und ich glaube, Narzissten sind doch Psychopathen, oder?
Genau, das wollte ich nämlich auch noch sagen. Das muss man vielleicht ein bisschen abgrenzen, diesen Begriff, weil ich glaube, viele Leute, viele moderne junge Menschen bezeichnen sich selber als gesunde Narzissten oder haben einen gesunden Egoismus. Es gibt natürlich schon auch da Abweichungen. Es gibt Leute, die haben so narzisstische Grundzüge, und dann gibt es natürlich, dass es so weit geht, dass es Soziopathen oder Psychopathen
Genau. Allerdings mit Menschenhandel muss man auch verstehen, das ist Big Business. Also das geht um Geld und um Macht. Und das natürlich Futter für jeden Narzisst ist. Macht und Geld.
Das wollen die haben, auf jeden Fall.
Hast du Zahlen für Deutschland, wie viele in Deutschland betroffen sind?
Ich müsste euch das mal schicken. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, weil in Deutschland wir halt auch die legale und illegale Situation haben mit Prostitution. Deswegen ist das ganz, ganz schwer. Ich kann da auf jeden Fall euch da mal schicken, und wir können das irgendwie einfügen. Allerdings ist es, was ich von Europa weiß, sind die Zahlen, die offiziellen Zahlen sind deutlich niedriger als die offiziellen Dunkelziffern. Die Dunkelziffern sind so viel höher als hier, weil in Deutschland und in Europa wir halt das Problem haben mit der Prostitution, die legal ist in einigen Ländern. Und dadurch ist es quasi unmöglich, Zahlen zu offiziell zu geben. Allerdings sage ich hier auch direkt, deutlich höher als jeder Zuschauer oder Zuhörer denkt.
Wie viele Opfer kennst du persönlich?
Ach, ganz viele Überlebende. Opfer, ich arbeite mit einer Organisation, wo wir tatsächlich auch auf Rettungsmissionen gehen. Da weiß ich von Opfern, die momentan in Situationen sind, wo es wirklich sehr schwierig ist, die rauszubekommen momentan, wo wir dann oder die Organisation mehr Arbeit leisten muss. Überlebende, wir differenzieren gerne zwischen Überlebende und Opfer. Ich bezeichne mich selber nicht mehr als Opfer. Überlebende kenne ich ganz viele. Ich auf meinem sozialen Netzwerken, jeden Sonntag erlaube ich ein andere Opfer, als Überlebende, meine Plattform zu nutzen, um seine Geschichte zu erzählen. Am Survivor Sunday, also das heißt, jede Woche ist jemand Neues, der kommt, und auf meiner Website haben wir auch ganz viele Geschichten, und persönlich bin ich befreundet, meine Hauptzahl meiner Freunde sind Überlebende, weil das tatsächlich wirklich, wenn man sich befreundet und eine Überlebende kennenlernt, das sind die großartigsten Menschen und stärksten Menschen und lustigsten Menschen, die du jemals begegnen könntest, und die sind so lebensfroh und so weise für ihr Alter, und es ist wirklich, ich könnte mir nichts anderes für mein Leben vorstellen, als in diesem Feld zu arbeiten, weil ich das Glück habe, mit so vielen Überlebenden in Kontakt zu treten und in Freundschaften zu bilden, und meine Organisation, wir geben Stipendien aus für Bildung, vor allem Studiengänge, und ich habe diese Vision, dass in 20 Jahren eine Welt voller Überlebende in Leadership und Führungspositionen arbeiten. Das heißt, ich sage immer, stell dir mal eine Welt vor, in der Überlebende Anwälte und Politiker und Ärzte sind, und ne, was das für diese Welt tun könnte, und das Mitgefühl und das, ja, ich Das ist mein Ziel hier und in meiner Arbeit, die ich leiste, um Überlebende ihr Leben wieder zurückzugeben und mehr, weil wirklich, wenn du durch sowas durchgehst und das überlebst und rauskommst, diese Menschen werden die Welt verändern.
Hm. Woher nehmt ihr dann die Kraft? Oder das könnte jetzt auch der Übergang sein zu deiner...
Dann würde ich aber vorher noch mal kurz was fragen. Man benutzt den Begriff Überlebende für Leute, die mal Opfer waren, jetzt rausgefunden haben. Weil dieser Begriff Überlebende hört sich ja so an, als wäre man sonst gestorben quasi. Mhm. Aber es gibt ja, also dann differenziert man doch wahrscheinlich auch noch zwischen Leuten, die einfach aus diesem Kreislauf nicht rauskommen konnten, die nicht gestorben sind, aber die nennt man dann trotzdem nicht Überlebende, oder?
Doch. Also hier in Amerika, wir sagen Survivor or Victim. Und sobald du als Person raus bist, bist du ein Survivor. Und es, wie auch immer, wo auch immer du in deinem Heilungsprozess gerade bist, ob du gerade ganz am Anfang bist und wirklich jede Methode nutzt, um Trauma irgendwie zu überstehen, du bist Überlebende. Ob das jetzt heißt, ob du jetzt Drogen noch nimmst oder ob du was ist auch machst, um durch dieses Trauma und Emotionen zu kommen, bist du hier Survivor. Und wir, für mich ist das ganz, ganz oft wichtig und immer wichtig, wenn, vor allem wenn ich irgendwo eingeladen bin, um Vorstellungen zu halten. Es gab Situationen, wo dann auf der Broschüre dann ne, Opfer von Menschenhandel, wo ich dann sage, nee, das müsst ihr rausnehmen, ich bin kein Opfer. Ich habe das überlebt und ne, wir ändern das jetzt mal. Und das gibt die Stärke und das Power wieder zurück. Und von daher, und das möchten wir auch allen Überlebenden geben. Ne? Du bist draußen und wo auch immer du gerade stehst emotional, das ändert nichts daran, dass du Überlebende bist.
Vielleicht okay. Kannst du ein bisschen was erzählen, wie ihr überhaupt dann da auch mit den Opfern in Kontakt kommt, die dann noch irgendwie drinstecken und wie ihr denen dann helft und wie...
Genau, aber vielleicht kannst du dazu einfach nochmal so einen Rundumblick geben, erstmal über alle die Projekte, die du machst. Du hast eben schon so ein paar Sachen immer auch so zwischendurch mal so leicht angeschnitten und dann können wir darauf ja dann noch tiefer eingehen.
Okay, lehn dich zurück. Na, ich arbeite gerade daran, Menschenrechtsanwältin in vor allem im internationalen Menschenrecht zu werden und ich studiere auch gerade, um zusätzliches Diplom für forensische Psychologie mit einem Nebenfach auf Neurologie und Menschenrecht, um dort einfach auch mehr in die Nachforschung für Traumaheilung und Tätermuster zu verstehen. Was ich gerade beruflich mache, ist hauptsächlich studieren, ganz viel und überall. Und ich wurde gerade in einer meiner Traumunis angenommen. Ich ziehe jetzt nach New York am Ende des Sommers. Das heißt, ich bin dann zurück in Manhattan. Und ich arbeite mit verschiedenen Organisationen. Ich bin Präsidentin und Gründerin von der Coco Beffman Scholarship Foundation. Das heißt, wir geben Stipendien für Menschenhandelsüberlebende für Bildung weltweit. Vor allem Bildung in Ländern, wo es halt sehr kostspielig ist. Hier in den USA ist in Higher Education sehr, sehr kostspielig, sehr teuer. Unis haben hohe Studiengebühren. Allerdings haben wir auch in Entwicklungsländern Projekte, gerade in Haiti geben wir ganz viele Stipendien für jüngere Kinder auch. In Zusammenarbeit mit der Global Education Foundation, dass unsere Tochter Vatergesellschaft ist und wir arbeiten als Tochterorganisation unter der und wir geben dort ganz viele Stipendien für Kinderhandelsüberlebende und auch Kinder dort, um präventiv Menschenhandel und Kinderhandel zu bekämpfen. Das heißt, das ist mein Hauptfokus, die Scholarship Foundation und da haben wir auch auf unserer Website.
Genau, du darfst gerne hier Werbung machen dafür.
Genau, das ist die CocoBriffmanScholarship.com und wir haben dort auch ein Ambassador-Programm für Menschen, weil ich glaube, dass wir Menschenhandel mit einem Diploma nach dem anderen bekämpfen können und mit Bildung bekämpfen können. Und vor allem glaube ich auch, dass wir nicht nur Menschenhandelsopfern Bildung geben möchten, allerdings auch unserem sozialen Netzwerken, unserer Umwelt. Und wir haben ein Ambassador-Programm, was umsonst ist für jeden, der sich dort einträgt. Und jeder, der sich dort einträgt, ist ein offizieller Ambassador für die Menschenhandelsbekämpfung unter dem Namen unserer Organisation. Und die Leute, die sich eintragen, haben automatisch Zugriff auf einen kompletten Media-Toolbox, was lehrt über Menschenhandel, was Warnzeichen sind, was Risikofaktoren sind und wie man das bekämpfen kann. Und die Ambassador können das alles runterladen und lernen. Und dann gibt es dort auch eine Präsentation, die sie runterladen können, um dann in ihren eigenen Umwelten und in eigenen Umkreisen dann vorzustellen und zu lehren. Das heißt, wir möchten somit dann auch alle Klassen ermöglichen, über Menschenhandel zu lernen, ob das jetzt Schüler sind, die das gerne in der Schule dann machen möchten, ob das Studenten sind, ob das wirklich auch Kirchen oder irgendwelche anderen Gemeinden sind. Alle, die sich eintragen, haben da umsonst Zugriff, um das runterzuladen, um zu lernen und dann zu präsentieren, irgendwie auch in welchen Formen und Settings sie das gerne auch möchten. Mhm. Das heißt, da mache ich ganz viel Herzblut und trage ich ganz viel Herzblut rein, Menschenhandel zu bekämpfen durch Bildung. Und dann bin ich mit
Adaptive. Darf ich da kurz, bevor du das nächste Thema nimmst, darf ich da noch was zu sagen? Weil ich glaube, dass zum Beispiel auch unser Buch, das haben jetzt ganz viele Schüler schon mit in den Unterricht genommen.
Ah, super.
Und da auch teilweise ein Referat zugehalten oder so. Und das könnte man ja zum Beispiel auch mit diesen Unterlagen machen von deiner Seite, von der Stiftung, wenn da jetzt vielleicht Schüler zuhören oder natürlich auch gerne Lehrer, die dazu vielleicht im Unterricht eben was machen wollen würden, weil ich glaube, da hatten wir nämlich am Telefon zugesprochen, dass Bildung ja auch für Aufklärung ein ganz wichtiges Thema ist und auch, dass Opfer, also gerade Kinder, die Opfer von sexuellem Missbrauch werden, die wissen gar nicht, wenn das ihnen schon sehr früh widerfahren ist und vielleicht auch in der eigenen Familie, die wissen gar nicht, was eine gute und eine schlechte Berührung ist. Genau. Und deswegen ist es wichtig, dass eben Kinder sowas lernen. Wie darf ich berührt werden und wie darf ich vielleicht auch nicht berührt werden? Und deswegen ist das, glaube ich, eben ein Thema, was auch eigentlich in die Schulen gehört, dass da aufgeklärt wird, damit Kinder früh selber checken, nee, das, was mir passiert ist, ist nicht normal und das ist nicht okay. Ne?
Genau. Und das war auch tatsächlich, in meinem Fall habe ich ja das auch nie gelernt. Ich habe das durch eine amerikanische TV-Serie gelernt mit Law and Order, Special Victims Unit. Das habe ich als Kind dann auch gesehen und dann dadurch gelernt, das ist jetzt nicht so gut und das ist Missbrauch. Und Fun Factor, die Hauptdarstellerin hat dann angefangen, mir jetzt auf Instagram zu folgen.
Ich weiß es ja schon, hast du mir schon erzählt, das ist cool.
Just a Fun Factor.
Aber
ja, das ist halt auch, warum wir und ich auch das gebildet hat, aufgebaut haben, dieses Ambassador-Programm. Es ist eine komplette Slideshow, ist schon fertig, die kann man einfach runterladen und dann nutzen. Eine PowerPoint, die jeder wirklich dann Zugriff hat und dann nutzen kann, um dann wo auch immer vorzustellen, ob das jetzt Schüler sind in ihren eigenen Klassen. Und es ist für alle Altersgruppen angemessen. Klar, das Vokabular ist ein bisschen höher, das heißt für Grundschüler, wir haben gerade ein neues Projekt, wir bauen gerade was auf für Grundschulen, dass dort dann auch Grundschüler das nehmen können, um zu lernen, weil ganz oft Eltern dann sagen, ich möchte mit meinem Kind nicht über solche dunklen Themen sprechen, weil ich möchte mein Kind nicht traumatisieren und ich dann immer zurück antworte, hier, guck mal, ich verstehe, das ist ein schwieriges Thema und es ist auch ein deutlich dunkles Thema. Allerdings kann man das in einem Setting so zusammenbauen, dass das nicht traumatisierend ist und nicht schlimm fürs Kind ist. Weil ich sage den Eltern, ich verspreche euch, wenn ihr mit euren Kindern über Menschenhandel, Kindesmissbrauch und Kinderhandel sprecht, eures Kind wird kein Opfer dazu, weil dein Kind und ihr Kind auch jetzt schon gelehrt ist und schon weiß, okay, das und ist richtig und das ist falsch. Und dann ganz oft auch.
Genau, da hast du mir nämlich so ein Beispiel erzählt, mal mit der Mutter, die irgendwie gesagt hat, nee, mein Kind ist noch zu jung, ich möchte da noch nicht mit dem drüber sprechen, erst später und dann.
Genau, also da war eine Mutter, die gesagt hat, ich warte mit meinen Kindern, um mit Missbrauch zu sprechen, bis sie 10 Jahre sind und dann fange ich an zu sprechen und das aufzuklären. Und dann hat die Mutter dann, als die Tochter dann 10 Jahre war, aufgeklärt und was Missbrauch ist und die Tochter dann geantwortet hat, oh, dann meinst du, was mein Schwimmlehrer gemacht hat.
Genau.
Und deswegen dann war
man eigentlich, ne? Genau, ja.
Und dann ganz viele Eltern und fragen mich, wie kann ich da anfangen? Wie können wir da irgendwie da anfangen, das Gespräch zu haben? Und ganz viele Eltern ganz Schwierigkeiten haben, das Thema anzufangen. Und dann haben wir uns überlegt, komm, wir machen irgendwas, was Eltern nutzen können, um dann ihre Kinder das Gespräch anzufangen. Und wir haben angefangen, Disney-Songs zu covern. Also ich wurde irgendwie ins Singen geschubst. Und wir haben jetzt ganz viele Disney-Songs. Wir haben Speechless vom neuen Aladdin-Film. Wir haben von Mulan ein Lied gecovert. Und wir haben eine kleine Geschichte hinter ihm als Film, was sehr kinderfreundlich ist, nicht zu dunkel. Und wir haben uns gesagt, komm, jedes Kind liebt Disney. Und wir covern das jetzt mit der Begründung und mit dem Hauptfokus, um Missbrauch aufzuklären und beim Kinderhandel aufzuklären. Das heißt, das, da kann ich auch die Links mal schicken.
Ich habe die ja schon gesehen, die hast du mir ja schon mal geschickt. Können wir,
ach, genau.
Können wir auch einbauen.
Und wir haben da ganz viele neue jetzt gerade am Arbeiten. Und da freut mich immer, dass wir dann Feedback von Eltern zurückbekommen. Ich habe mit meinem Kind und meiner Tochter darüber gesprochen und also das, da wir versuchen ganz viele Ressourcen anzubieten, um es Eltern und Lehrern und alle, die mit Kindern umgehen, so einfach wie möglich zu machen, um über dieses dunkle und doch sehr, sehr schmerzhafte Thema aufzuklären, ohne irgendjemanden zu traumatisieren.
Genau, und man macht es ja eben, damit das Kind nicht durch solche Vorfälle, genau, traumatisiert wird.
Und wir sagen immer, wir wollen den Kindern keine Angst machen, wir wollen die Kinder empowern. Ne? Wir wollen, ja, starke Kinder und starke Jugend haben, die Nein sagen, die sofort wissen, falls irgendwas falsch läuft und die dann selbstbewusst genug sind, um entweder zu den Eltern oder zum Lehrer oder zu einer Vertrauensperson zu kommen oder selbstbewusst genug sind, um zu sagen, nein, stopp. Mhm. Ne? Und das ist unser Fokus und wir wollen keine Angst machen und der Fokus ist tatsächlich wirklich, um Selbstbewusstsein aufzubauen. Das ist eine der Projekte, dann arbeite
ich mit... Spenden kann man da auch, ne? Das wollte ich nämlich auch, genau, noch. Also was man vielleicht auch machen kann, um dich in deiner Arbeit da zu unterstützen.
Genau, wir arbeiten komplett aus Spenden. Niemand von uns verdient oder hat ein Gehalt von dem, was wir machen. All die Spenden, die wir einkriegen, gehen direkt an Überlebende, entweder für die Stipendien oder wo wir dann auf Rettungsmission gehen. Und wir haben auf unserer Website haben wir auch einen Donor-Button, wenn jemand sich dazu bereit erklärt zu spenden, freut mich und jeder Opfer, die da draußen sind, sehr, über wirklich jeder Penny zählt. Wenn ich mir vorstelle, wenn jeder nur 1 Euro spenden könnte, wir könnten so viel Gutes und so viel Rettung und so viel Bildung geben.
Das heißt, die Leute sollen sich auch nicht schämen, wenig zu spenden, weil ich glaube, viele denken immer, naja, ich könnte ja maximal, wie du sagst, wenn jeder 1 Euro geben würde, dann würde das auch schon helfen.
Ganz ehrlich, und wenn ich manchmal, wenn wir haben unsere monatlichen Treffen mit unserem Treasurer und unserem ganzen Business Party über die Finanzen. Ich bin da froh, dass wir ein Team haben und ich das nicht machen möchte. Und wir haben dann immer einen monatlichen Bericht. Und ich lese mir wirklich jede Spende durch und die herzberührendsten für mich sind wirklich die ganz kleinen Spenden, wo es dann 1 Dollar, 1 Euro, 50 Cent sind, weil ich weiß, das ist das, was die Menschen in dem Moment machen können. Aber die wollen so sehr helfen. Und da berührt mich das immer am meisten, dass die Leute, die am wenigsten haben, doch so viel dann doch noch geben. Mhm. Und überhaupt daran denken zu geben. Und da fange ich immer an zu weinen im monatlichen Bericht. Mhm. Und dann die Coco Birthman Scholarship Fund arbeitet unter dem Global Education Foundation, wo auch die Adaptive Operations drunter arbeitet. Und Adaptive Operations ist eine Organisation, mit denen ich arbeite, die Rettungsmissionen vollführen. Und wir arbeiten ganz nah mit Law Enforcement, FBI und CIA und mit dem Military, mit ganz speziellen Agenten, die ihre freie Zeit nutzen, um zusammenzukommen, um zu trainieren und zu lernen und dann auf Rettungsmissionen zu gehen. Ich bin nicht diejenige, die dann Tür eintritt oder irgendwie Handschellen antritt. Ich bin immer ich bin ein Victim Advocate. Das heißt, wenn dann wirklich wir eine Raid oder irgendwo stürmen müssen, gehen die großen Männer vor und die erledigen und machen dann Räume und Aufräumzimmer. Und dann bin ich eine der Victim Advocates, die dann ins Zimmer geht, um das Opfer. Ich bin die erste Person, die an das Opfer kommt und mit dem Opfer spricht. Weil da so viel Hektik und Chaos und dann diese großen Kerle, die dann noch mehr Angst machen. Und ich dann als Überlebende, als Victim Advocate reingehe, um Vertrauen aufzubauen, weil ganz viele Angst haben und nicht gerne mitkommen möchten, weil sie nicht wissen, was los ist, weil das Vertrauen generell gebrochen ist zu jedem Menschen. Mhm. Und meine Aufgabe dann ist, reinzugehen, um Vertrauen aufzubauen und dann zu sagen, hey, sollen wir, let's go somewhere safe.
Du hast gerade gesagt, die machen das in ihrer Freizeit. Mhm. Ist das aber... Weil auf der einen Seite hört sich das so nach einer, in Anführungszeichen, offiziellen Mission an. Mhm. Auf der anderen Seite hast du gesagt, die machen das in der Freizeit.
Genau. Also die zusammen? Agenten, die als Adaptive Operations Operator arbeiten, die sind in den Missionen freiwillig und in ihrer Freizeit da. Allerdings dann werden die Operationen gleichzeitig mit dem Law Enforcement arbeiten. Das heißt, wenn wir irgendwo hingehen mit unserer Organisation, haben wir die ganze Vorarbeit geleistet, das heißt die ganze Intel, die ganze Nachforschung, die ganze Vorbereitung, und dann wird der Kontakt mit der Polizei aufgebaut und dann wird dann aufgebaut, ist gerade los und wir brauchen dort Unterstützung, und dann ist das eine Zusammenarbeit mit der Polizei, weil dann ganz oft in Fällen, wir fokussieren uns an Fälle, wo Polizei schon aufgegeben hat, vermisste Menschen und vermisste Jugendliche zu finden. Das heißt, unser Hauptfokus ist an vermisste Jugendliche, die zu finden.
Wie findet ihr die, wenn die Polizei es nicht geschafft hat und die Personen sich nicht bei euch melden?
Genau, also das Problem hier mit, wenn die Polizei es nicht schafft, heißt es, dass meistens Fällen die Ressourcen einfach rausgekommen sind von der Polizei. Das heißt, die finanzielle Unterstützung in der Polizei nicht da ist, und wir erfreulicherweise ein bisschen mehr Freizeit haben,
Freiheit.
Freiheit haben durch die Spenden, die wir bekommen, und mehr Möglichkeiten haben, um mehr Ressourcen zu nutzen. Der Gründer der Adaptive Operations, sein Name ist Eros, und er ist ein Private Investigator, wurde auch trainiert, und ein Professor für Criminal Justice, und er arbeitet ganz nah mit Polizei zusammen. Und ein Beispiel, um das nur zu erklären, um das ein bisschen verständlicher zu machen, warum Polizei irgendwann aufgeht, ist tatsächlich, in den meisten Fällen ist das eine finanzielle Frage für die Polizei, weil im Durchschnitt geht ein Opfer 7-mal zurück zum Menschenhändler durch dieses Traumabond und Missbrauch und Manipulation, und die Polizei dann auch irgendwann an den Punkt kommt, wo sie sagen, wir haben es versucht, ne? Und unsere finanziellen Mittel sind einfach sehr knapp, und wo dann Adaptive Operations sagt, wir geben nicht auf, wir geben an keinem Opfer auf, wir glauben daran, dass auch wenn wir jetzt 10-mal rein müssen, um dieses Opfer zu retten, wir machen es 11-mal. Und um diesem Opfer auch zu zeigen, hey, ne, wir sind konsistent, wir glauben daran, dass du ein besseres Leben haben kannst, und wir sind hier. Und dann auch in anderen Fällen, wo hatte ich vor ein paar, ich glaube im Februar ein Video hochgeladen, über die Las Vegas Tunnels, wo das wirklich herzzerreißend ist. Und in Las Vegas, vor allem unter dem Strip, ist ein ganzes Tunnelsystem, Kanalsystem, was total ausgetrocknet ist mittlerweile. Und das behaust wird hauptsächlich von Obdachlosen. Aber ganz viel Kriminalität dort passiert, und die Gangs dort unten wohnen, und die Tunnel sind abgespaltet für Drogen. In einem ist es Kokain und hier drüben regiert Heroin und hier ist es Weed. Und da sind Waffen drunter. Also es ist wie eine andere Welt. Und weil das so gefährlich ist und weil das so undurchschaubar ist, geht die Polizei auch da auch nicht mehr rein. Weil das eine eigene Welt für sich ist mittlerweile und weil das so groß aufgebaut ist. Und wir sind rein unter dem Eindruck, dass wir jetzt Outreach machen. Also wir haben ganz viele Rucksäcke gepackt mit Hygieneartikel und Sachen, Obdachlose brauchen, um dort einfach Outreach und dann Kontakte aufzubauen und zu sehen, wisst ihr was von jemandem, der irgendwie Hilfe hier unten braucht. Und das erste Mal, wo ich reingegangen bin, mir ist das Herz zerbrochen. Ein junger Mann ist rausgekommen, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob 18 war, ganz dünn, und man hat es im Gesicht gesehen, dass dieser Mann einfach gebrochen ist und durch ganz, ganz schlimm Trauma ist. Und wir gehen dort in die Situation rein, wo Polizei und deren die Hände gebunden ist. Sei es aus finanziellen Gründen, sei es aus Risikofaktoren oder Policy.
Krass, boah, ich habe heute schon so oft jetzt in dem Interview Gänsehaut gehabt, das ist teilweise echt krass. Auch krass, wie du, ich meine, klar, du befasst dich mit diesen Themen tagtäglich, aber wie du darüber reden kannst, auch das ist auch super stark irgendwie. Weil ich zwischendurch denke mir manchmal, krass, wir könnten jetzt auch gerade alle drei hier sitzen und heulen bei diesen Geschichten. Und du schaffst das aber irgendwie, das den Menschen so näher zu bringen, dass es jetzt nicht nur in diese emotionale Schiene geht. Das finde ich auch gut. Du hattest, glaube ich, auch mal gesagt, also zwei Sachen habe ich mir jetzt hier noch wieder nebenbei notiert, weil das ja echt immer super viel ist an Input. Ich glaube, einmal hattest du gesagt, dass die das teilweise auch in ihrer Freizeit machen, weil die dann diese blöden Prozesse, die manchmal vorgegeben sind, so diese Bürokratiewege und was muss zuerst gemacht werden, bevor man das und das darf, dass man das dann eben umgehen kann, was du im offiziellen dann nicht machen könntest, oder?
Ja, nein. Hauptsächlich liegt es daran, wenn wir das alles finanzieren müssten und Gehalt geben müssten, wäre das unbezahlbar. Hm. Die Agenten, die aus solchen Agenturen kommen, sind super teuer. Das heißt, vor allem, wenn das Organisationen sind wie vom FBI oder TOC, das sind dann wirklich auch Organisationen, die coolen kleinen Gadgets haben wie James Bond, wo eine 3D-Tisch und du kannst dann alles auch aufbauen und sehen, wie das aussieht. Wenn das alles finanziert werden müsste, wäre das unbezahlbar. Und diese Männer glauben so sehr daran, dass dieser Menschenhandel bekämpft werden muss, dass die ihre Freizeit nutzen und sagen, hey, egal, ich muss nicht bezahlt werden, wir machen das, weil das das Richtige ist. Weil das das Richtige zu tun ist. Und das ist hauptsächlich der Grund, warum ganz viele Agenten dann auch zu uns kommen und dann mit uns zusammenarbeiten und sagen, ich mache das, weil das das Richtige ist. Ich könnte hier eine Stange Geld machen, aber darum geht es ja nicht. Es geht hier um Menschenrechte, es geht hier um Menschenheit und es geht hier um Sklaven, die Freiheit verdienen. Und da das dann hauptsächlich ist. Und wir sind echt dankbar, sind, dass Männer und Frauen kommen, ihre Freizeit geben und ihr Leben riskieren, um solche Rettungsaktionen durchzuführen.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch gefährlich. Auch es wenn du da in die Tunnel, du gehst in die Tunnel mit rein, also das ist ja auch von dir schon krass mutig.
Also das wie viel Mal Mut dachte ich auch, ich bin durch.
Alle wollen was sagen.
Wesen? Oder nee, wolltest du noch was sagen?
Ja, ich wollte nur, es ist wirklich sehr gefährlich. Und in den Tunnels vor allem, dort sind Waffen, die illegal sind. Das erste Mal, wenn du reingehst in die Tunnels, ich beschreibe das immer, es fühlt sich an, als würdest du zur Hölle gehen. Es hört sich an wie Hölle, es riecht wie Hölle und es sieht aus wie Hölle. Also es riecht, und in den Tunnels sind Leichen, Drogenleichen, die da einfach verkommen.
Die werden
und
nicht raus.
Da liegen Tote rum quasi.
Mhm. Und also es ist ganz eine ganz krasse Welt. Also du kannst das auch gerne googeln, ne? Las Vegas Tunnels, und dann sieht das auch ganz schnell. Und die Behausung dort, es hört sich an, ne? die Ketten und die Schreierei und die Brüllerei, also es fühlt sich an, als würdest du in die Hölle gehen. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich so ein professionelles und starkes Team habe, die mich sehr sicher fühlen lassen. Allerdings, das erste Mal, als ich runtergegangen bin, dachte ich, ich bin echt durchgegangen. Ich habe jetzt wirklich alles überlebt und jetzt gehe ich zurück und sowas. Und die Menschen dort haben auch Waffen, ne? Du kannst erschossen werden, Bobby Traps, die haben dann kleine Drähte und dann sind da Minibomben. Also das ist wirklich wie in einer Kriegszone. Das kann man nicht glauben.
Wie viele Leute leben da?
Tausende.
Okay. Und da sind dann auch in dem Sinne kleine Kinder gefangen?
Jugendliche wahrscheinlich eher.
Es sind mehr Jugendliche, genau. Okay. Wenn da wirklich Kinder wären, dann wär wahrscheinlich auch das Militär runtergegangen. Sind mehr die jugendliche Drogenabhängige, die dann von Trafficker oder Menschenhändler dann getarget werden.
Ach so, und die rekrutieren das, die quasi
genau.
Von denen.
Okay. Oder die lassen die dann auch dort hausen. Die Risikofaktoren für Menschenhandel sind halt finanzielle Instabilität, emotionale Instabilität, Drogenabhängigkeit, Weglaufen von zu Hause, schwieriges soziales Umfeld. Und in einem Tunnel sind wirklich alle Risikofaktoren abgestrichen. Wir haben auch eine ganze Liste von Risikofaktoren auch auf unserer Ambassador-Seite, wenn man da gerne mehr lernen möchte. Und ja.
Und weil du hast eben gesagt, 7-mal geht das Opfer zurück zum Täter. Wie ist denn das, wenn das Opfer jetzt das 8. Mal quasi nicht zurück zum Täter will? Kann die Polizei dann auch das Opfer vom Täter irgendwie schützen? Oder was gibt es da für Möglichkeiten? Weil der Täter ja wahrscheinlich schon versuchen wird, das irgendwie rückgängig zu machen.
Wir haben private Non-Profit-Organisationen hier in der Nation, und auch weltweit, die sich dann dafür einsetzen, Opfer zu helfen. Ich arbeite hier auch mit einer Organisation, Dahlia's Hope, die ein komplett Hilfe im Nachhinein gibt. Allerdings gibt es nicht genug, weil halt nicht genug finanzielle Mittel dort sind. Es wird geschätzt, dass jährlich knapp, ich glaube, 2000 Frauen raus möchten, allerdings nur 180 Betten im Land sind. Das heißt, es komplett ist imbalanciert und allerdings, wenn die Polizei jemand rettet und jemand raus möchte, dann sind diese Opfer davon abhängig, dass private Organisationen Ressourcen dann anbieten. Und ganz oft ist es halt wichtig, dass Opfer dann auch in einen neuen Ort kommen für Sicherheitsgründe. Und das heißt, es ist halt ein Netzwerk von Organisationen, die zusammenarbeiten. Allerdings brauchen wir auch ganz viel Unterstützung und ganz viele finanzielle Unterstützung, dass wir das auch mehr aufbauen und ausbauen können, dass mehr Opfer mehr Hilfe kriegen können und nicht zurückgehen zum Menschenhandel.
Das ist auch über deinen Scholarship da.
Ja, wir arbeiten mit und vor allem mit der Foundation, die unsere Vatergesellschaft ist. Das heißt, also jede Spende zählt.
Okay, aber halt eben dann auch auf das über den Link, den du eben genannt hattest. Ne? Mhm. Mhm. Wolltest du noch was sagen? Mhm. Weil ich habe auch noch was, weil das hattest du mir auch am Telefon schon erzählt. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das auf Deutschland, USA oder weltweit bezogen war. Das ist auch teilweise, habt ihr wahrscheinlich auch eine bessere Art, auf die Opfer zuzugehen, als die Polizei das bei ihren Befragungen macht. Weil da hast du mir auch erzählt, dass das teilweise echt krass ist, dass die gar nicht mit Feingefühl oder Empathie vorgehen, sondern knallhart die Opfer fragen, was passiert ist. Und die müssen es im Detail beschreiben, als Kind teilweise.
Genau.
Und das ist ja schon auch eine heftige Situation dann für die Opfer.
Genau, da habe ich auch eigene persönliche Erfahrungen. Allerdings, das teilt sich auch dann super über, wenn wir dann das nächste Mal über Traumaheilung sprechen. Allerdings, das Justizsystem verändert sich momentan gerade. Ganz viel ändert sich in Bezug auf traumabasierende in Interviews und Befragungen, weil in der Vergangenheit Befragungen ganz blunt und ganz direkt waren und retraumatisierend sind. Und da verändert sich das gerade hier, dass Befragungen traumabasierend passieren, anstatt retraumatisierend. Und in Deutschland weiß ich nicht, inwiefern da das Justizsystem schon auf dem Laufenden ist. Ich hatte ganz, ganz schlimme persönliche Erfahrungen mit dem Justizsystem dort und wie mit Opfern umgegangen wird. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, in die Justiz zu gehen, um Veränderungen einzuleiten, in national und international und dann halt auch natürlich in Deutschland.
Deswegen studierst du auch Jura und möchtest Anwältin.
Genau.
Ja.
Genau. Ja, allerdings ist das tatsächlich ganz schwer und ganz schlimm und vor allem für Kinder ganz retraumatisierend, weil man ins kleinste Detail wirklich alles, wirklich jedes kleinste Detail beschreiben muss und dann im Nachhinein man immer noch zum Gutachter abgeschifft wird, um zu gucken, ob das überhaupt wahr ist und dann muss man das Ganze wieder erzählen. Dann ist es ganz, ganz, ganz schlimm.
Mhm. Erzählen muss man es wahrscheinlich, aber es geht ja um die Art, wirklich, wie so eine Befragung dann von Opfern auch passiert.
Ganz oft werden Opfer behandelt, als wären sie Täter und befragt als Täter. Und das ist retraumatisierend, wo das auch hier dann auch anerkannt wurde, dass die Befragungen sich verändern müssen, dass Opfer nicht befragen dürften wie Täter.
Ja, ja. Ja, ist auch krass. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte schon, dass dann in solchen Fällen wirklich irgendwie vielleicht auch Psychologen anwesend sind, die das auf eine sehr feinfühlige Art und Weise machen. Wenn man merkt ja auch wahrscheinlich gerade als Psychologe, ob jemand traumatisiert ist oder nicht und wie man dann am besten mit so einer Person umgeht. Und ich hätte wirklich, bevor wir darüber gesprochen haben, hätte ich nicht gedacht, dass das so auf diese Art und Weise passiert, ja. Oder
liegt das daran, weil die dem Opfer nicht glauben?
Es liegt daran, dass ich glaube, dass die Justiz nicht genug geschult ist. Okay. Und nicht genug weiß und geschult, vor allem in meiner Zeit vor 10 Jahren, nicht geschult wurde in vor allem in traumabasierende Befragungen, was Trauma im Gehirn einsetzt. Und da können wir gerne drüber sprechen. Das nächste Mal, da kann ich auch mehr ins Detail gehen, wieso dann der Polizei dann eher tendiert, nicht einem Opfer zu glauben, obwohl das Opfer die Wahrheit spricht. Und das ist eine ganze Wissenschaft, Neurologie dahinter, die wirklich aufgeklärt werden muss und geschult werden muss. Und ich bin starker Einsatz oder Person, die gerne hätte, dass Polizei und Anwälte generell auch Psychologie studieren müssen, mit dem Hauptfach auf Trauma. Und ich finde das ganz wichtig.
Sorry, ich muss den Flugmodus mal schnell einmachen, das habe ich eben vergessen.
Ja, meine Kamera hat auch gerade gesagt, mein Speicher ist voll.
Ja, warte, wenn wir gerade was machen, dann mache ich einmal kurz hier die Aufnahme, weil da ist noch die Einstellung anders, das verbraucht nämlich auch mehr Speicher als sonst.
Okay, ich komme gleich nochmal zurück.
Ich lasse das, ich habe jetzt Angst, da was.
Du Coco, wir haben gerade schon gesagt, wir haben jetzt schon so lange, dass wir dieses ganze Thema, wenn du Lust hast, Traumaüberwindung und sowas, dass wir das tatsächlich nochmal in einer separaten Folge machen, weil es auch an sich eine runde Sache wäre und das müssen wir dann jetzt nicht noch aufmachen, weil ich glaube, das würde dann doch alles relativ lang werden.
Ja, klingt super.
Ja?
Ich glaube, dann wäre das auch gut, dann könnte ich da auch noch ein bisschen mehr ins Detail gehen.
Ja, genau, cool. Gut. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wo wir waren.
Ich glaube, ich hatte nur erwähnt mit den Organisationen, die dann privat helfen müssen.
Hattest du noch du hattest doch eben noch von dieser Geschichte mit der Erdnussallergie. Ach so,
aber das würde dann eigentlich besser passen.
Ach so, das
oder?
Würde. Okay, das, ich hatte das gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm.
Aber wir können das auch kurz, weil das war so eine sehr prägnante Geschichte, die mir so im Kopf hängen geblieben ist, dass du sagtest, aber ich kann sein, dass du jetzt auch direkt sagst, lass uns das beim nächsten Mal mit reinnehmen. Da ging es darum, dass eine Überlebende, als sie in der Therapie ins Trauma zurückgegangen ist, plötzlich andere körperliche Eigenschaften, aber das geht ja dann eher auf dieses Ganze mit den Hirnfunktionen und so, dass sie im Trauma plötzlich keine Erdnussallergie hatte.
Aber genau. Ist ein guter Hook fürs nächste Mal, vielleicht einspringen können. Im Trauma, wenn jemand posttraumatisches Stresstrauma hat oder PTSD oder Komplextrauma, ganz oft sind Symptome Flashbacks. Und da kann ich dann auch dieses Mal erzählen, was genau ein Flashback ist und mehr ins Detail gehen. Allerdings ist das ein Flashback für jemanden, der das erlebt, fühlt sich so an und sieht so aus, als wärst du wieder zurück in einem traumatischen Erlebnis. Und die ganze Gehirnstruktur und der ganze Körper- und Zellaufbau ändert sich in einem Flashback. Ich hatte mit Dr. Thomas Harrison, mit dem wir hier arbeiten, einer der weltberühmtesten Traumaspezialisten, hat mir von einem Fall erzählt, wo er mit einem Überlebenden gearbeitet hat, die schwerstwiegend eine Erdnussallergie hat. Allerdings, wenn sie in den Flashback ging und weil sich die Gehirnstruktur und die Zellaufbau so ändern, konnte sie in den Flashback so viele Erdnüsse essen, wie sie möchte. Und da können wir jetzt nicht mal drüber sprechen, was genau da im Gehirn passiert. Und warum das ist Trauma tatsächlich eine physische und Verletzung des Gehirns ist, dass man danach tatsächlich in einem Scan sehen kann.
Weil viele denken ja immer, diese seelischen, psychischen Sachen, die haben nichts mit dem Körper zu tun, aber wir sagen das ja auch immer wieder, auch anhand von vielen Beispielen, dass es da eben bewiesenermaßen sehr enge Verbindungen gibt.
Genau, ja, und ich wurde auch eingeladen, im Oktober einen TED-Talk zu geben über Trauma. Und tatsächlich, Trauma ist genauso eine physische Verletzung wie ein Autounfall und eine Gehirnverletzung oder Meningitis oder Hirnhautentzündungen. Man kann das wirklich sehen und da muss man echt wirklich sehr viel lernen. Wir sind so weit gekommen in der Traumaforschung und ich glaube jetzt als so Society, wir müssen da jetzt einfach hinterher. kommen und auf den gleichen Stand kommen.
Auf jeden Fall. Es ist ein cooler Abschluss.
Ja, das ist doch eigentlich eine gute Überleitung.
Ich finde auch. Ja, cool. Vielen, vielen Dank, Coco, für den Einblick in dein Leben und deine Arbeit. Und ich finde das, wie gesagt, so toll.
Danke.
Ich mache ja gerne Komplimente.
Ja, nee, vielen Dank für deine Offenheit vor allem und deine interessante Geschichte,
ja,
auf dieses, auch, sagen wir mal, nicht so schöne Thema hinzuweisen.
Und ich bin dankbar für jeden Menschen, der so viel Kraft und Mut, wie wir auch eben schon hatten, und mit so viel Herz irgendwie was bewegen möchte in der Welt. Und ich finde das ganz toll. Ich bin stolz auf dich.
Na, lieben Dank für die Möglichkeit und dass ihr da auch gerne mir die Plattform eröffnet habt.
Gerne wieder, gerne
ja, öfters. Ja, und nächstes Mal dann mit quasi mit einem positiven Setting, ja, wenn man so will, was man in dem Sinne aus negativen Erfahrungen dann doch noch Gutes rausholen kann.
Aber sie ist wirklich, und das hat mich ja auch so beeindruckt, also so ein positiver Lebensfreund.
Ja, aber darum geht es ja dann, genau. Darum geht es ja dann im nächsten
Mal. Wie man das schafft.
Ja,
so genau. Zart, das kann jeder schaffen.
Das ist cool, das ist eine richtig schöne Message, da freuen wir uns drauf. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt mal von den Zuhörern und Zuschauern. Schön, dass ihr gehört habt. Wir verlinken dein Coco Birthman Scholarship. Und hast du sonst noch irgendwas, was du gerne verlinkt hättest oder wo die Leute sich noch...
Ja, kommt auf meine sozialen Netzwerke.
Instagram.
Genau, Instagram, auf meinem YouTube. Und jeden Sonntag ist eine andere Überlebende oder Überlebender, die ihre Geschichte erzählt. Und ich mache immer ein paar Videos durch die Woche und ein paar Posts, die dann auch ein bisschen mehr informieren. Also wenn man da gerne mehr über mich wissen möchte, dann an Instagram oder YouTube, ja.
Cool.
Genau, die Links sind dann in der Infobox oder in den Shownotes.
Genau. Supi. Also Leute, macht's gut.
Tschüss.
Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris Halb 12 und Joyce Ill.